Sette damelor, chiar? Die gesagt Vormittag möchte ich sehr gern einerseits weiter die getane Meditation besprechen, das heißt Austausch, und andererseits möchte ich sie wiederholen mit Ihnen natürlich. Und ja, ich glaube, Sie kommen jetzt von anderen Beschäftigungen und jetzt glaube ich, das Beste ist, wenn wir ein bisschen uns hineinbegeben in eine mehr leisere und meditative Stimmung. Ich möchte vielleicht sagen, wenn Sie Fragen haben, beginnen wir damit. Dann machen wir eine Konzentrationsübung und dann machen wir wieder die Meditation. Also, Fragen oder Beiträge. Ich habe ihn, ja.
Wir benutzen oft Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie kannst du unterscheiden? Ist der gleiche Begriff? Ist die gleiche Sache?
Ja, die Aufmerksamkeit kann konzentriert sein.
Ich habe Ihnen gestern eine Frage gestellt,
ja.
Außerhalb der Gruppe,
ja.
Sie sich erinnern. Und
nicht ganz so was.
Nein, das ist kein. Meine Frage war die, kann man so mit solche Übungen, wie Sie uns zeigen, machen, ohne dass man eine biografische Arbeit gemacht hat? Das war meine Frage.
Unter biografischen Arbeit, haben Sie mir dann erzählt, meinen Sie so eine Art von Großwäsche?
Ja.
Großwäsche. Ja, oder so inneres Putzen.
Ja, das war's.
Also dass womöglich aus dem Unterbewussten nicht etwas auftaucht, wie so Blasen in einem Teich, das der nicht sehr rein ist, da kann man das beobachten. Und natürlich, wenn man so sagt, biografische Arbeit, da kann man sehr vieles darunter verstehen. Und was ich dazu sagen kann, das ist Folgendes. Wenn Sie Konzentrationsübungen machen, jeglicher Art, ob Sie einen Gegenstand schauen, oder auch hörend kann man Konzentrationsübungen machen. Oder einfach so, wie wir jetzt es tun, also die Stecknadelübung, wobei das gar nicht Stecknadel sein, zu sein braucht, das Objekt. Alles dies stärken die freie Aufmerksamkeit. Also die Aufmerksamkeit, über die wir dann disponieren können. Und diese Stärkung, also diese Zunahme der freien Aufmerksamkeit geht auf die Kosten der geformten Formen, unterbewussten Formen. Also ich habe so ein Bild, das sind so Gummitiere, die mit viel Luft in ihnen und wir ziehen die Luft heraus. Ja, dadurch, dass wir immer mehr die freie Aufmerksamkeit üben und stärken und intensivieren und dadurch holen wir zumindest zum großen Teil diese sonst verlorene Aufmerksamkeitsteile wieder zurück in die Freiheit. Und eigentlich ist dadurch die Konzentriertheit oder die Konzentration überhaupt eine moralische Übung. Verstehen Sie? Ich kann nicht konzentriert sein, wenn ich so neben, hinter, unter Gedanken habe. Zugleich. Ja, das geht nicht. Also Konzentriertheit, ich ziehe heraus die in den unterbewussten Formen sonst gefangene Aufmerksamkeitsteile aus dieser Gefangenschaft. Ja, das kann ich so sagen. Also das ist, ich glaube sogar, dass es kann vieles helfen, wenn der Mensch empfindet, dass er nicht in Ordnung ist, dann kann schon eine Benennung der Sache helfen. Ja, also ich lese immer solche autobiografische Werke, dass zum Beispiel eine Asperger-Autistin ungefähr mit 35 darauf kommt, was sie eigentlich hat. Ja, Asperger-Autistin, na Gott sei Dank weiß ich, was ich habe. Ja, also das ist schon auch eine Sache, dass man eine Benennung hat. Eigentlich im Hinblick auf unterbewusste Formen ist das mehr oder weniger nur ein Schein, dass man dadurch freier wird, dass man es benennen kann. Ja? Aber die Konzentrationsübung ist diesbezüglich, also in dieser Hinsicht, eine moralische Übung, weil man kann nicht irgendwie haften an Formen und zugleich konzentriert sein auf die Türklinke. Das geht nicht. Also diese Türklinke oder was wir auch nehmen, ist eine sehr gute, eine Gelegenheit, die Aufmerksamkeit zu sammeln, auf sich zu ziehen, und das tun wir. Ich habe nichts dagegen, dass man auch anderes diesbezüglich tut, wenn es notwendig ist. Ja.
Aber es ist doch so, wenn man länger sitzt, also mehrere Stunden oder viele Tage, dass so eine Art Katharsis passiert.
Ja. Das ist schon, ja, nur muss man erstmal dazu die Zeit haben, dass man so mehrere Tage sitzt. Das haben die wenigsten Menschen. Und zweitens sind dazu Vorübungen notwendig. Sonst sitzt man und träumt, was auch nicht schlecht ist.
Ist aber Katharsis normal, dass das passiert, oder ist das, also
das ist absolut so. Jede Konzentriertheit ist Katharsis, okay. Zugleich. Absolut. Darf ich da etwas hinzufügen? In jeder spirituellen Tradition spricht man über Reinigung. Reinigung, was Sie auch meinen. Und diese Reinigung, die zunächst sieht das so moralisch aus, moralische Reinigung. Aber damit ist die Sache lange nicht beendet, sondern die Reinigung geht weiter und streicht sowas wie Unvoreingenommenheit. Das ist auch eine Reinigungsübung, dass man rein wird von den Formen, ja, Gewohnheiten, der Krammensch, ja, den sozusagen wegzukriegen oder nur ein bisschen kleiner zu kriegen, ist Reinigung. Und letztlich heißt Reinigung reines Bewusstsein, das heißt leeres Bewusstsein. Auch die schon mir gängigen Begriffe werden nicht in einer neuen Situation, in der wir ja stetig sind, werden nicht benutzt, sondern womöglich intuitiv vorgegangen. Intuition kann nur sein, darüber haben wir gesprochen, wenn für einen Augenblick zumindest die Aufmerksamkeit oder das Bewusstsein leer ist. Und unter Leerheit kann man verstehen die Reinigung, also die völlige Reinigung. Es ist nichts mehr Geformtes da. Nur die Bereitschaft oder die Fähigkeit, auf neue Formen einzugehen oder neue Intuitionen zu empfangen. Also ich habe erwähnt, die Armen im Geist, ja, das ist der Ausdruck im Neuen Testament für diese Sache. Ja, ich schlage jetzt vor, wir machen, vielleicht erwähne ich noch, was Sie da mir gesagt haben. Es gibt unter den in anthroposophischen Kreisen ein absolutes Vorurteil gegen gemeinsames Übel. Ich kenne das, weil, wie ich erzählt habe, als ich das erste Mal über gemeinsame Meditation gehört habe, habe ich auch so gemacht. Ich war 40 Jahre alt damals. Und es wundert mich nicht. Aber ich muss auch sagen, das ist völlig unbegründet. Ich habe dieser Dame schon die Stelle gesagt, wo ein Bericht steht über Steiner, wie er das in Gruppe gemacht hat, Meditation. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wer das irgendwie, wie sagt man das, opponiert oder nicht erlaubt empfindet, der hat eigentlich noch nie meditiert. Nämlich wenn einmal jemand das getan hat, dann weiß er es anders. Ja, so ungefähr. Man könnte sagen, ja auch im Chor singen ist nicht gut. Ja, als ob man im Chor nicht allein singen würde. Verstehen Sie, was ich sage? Man kann nicht im Chor denken. Ja, so. Das ist immer individuell. Auch die Meditation bleibt individuell, auch wenn wir zusammen sind. Es hat nur eine erleichternde und fördernde und manchmal auch... Heute ist das der einzige Weg zu einer Gemeinschaftsbildung. Das. Ja. Es gibt keinen anderen. Sie können eine Partei bilden oder eine Clique oder einen Verein, ja, so Radfahrverein oder was alles, aber geistige Gemeinschaft und Gemeinschaft ist immer geistige Gemeinschaft. Das geht nicht anders heute. Bewusst das zu fördern ist das, man könnte sagen, abgesehen von künstlerischen Ensemble bilden, ist das der einzige Weg. Natürlich ist zusammen musizieren auch ein Weg, obwohl, wissen Sie, das ist eine Hilfe. Wenn man zusammen musiziert, ist man in absoluter geistigen Gemeinschaft, solange man musiziert. Ist das verständlich? Dann kann man sich zanken. Nachher. Ja. Tun auch die Musiker ganz fleißig. Aber das Meditieren, das hat auch eine Dauerwirkung auf das Bewusstsein. Also wenn man, es ist auch eine Vertrauensfrage, ja, dass man das zusammen tut, dass Es entsteht Vertrauen. So, jetzt, wenn Sie nichts weiteres sagen wollen oder fragen wollen, machen wir eine Konzentrationsübung. Das heißt, Sie wählen sich einen einfachen Menschen, den machen Gestalt an und stellen es vor und bleiben bei dem Leben. So, wie siehst du aus? Erinnern Sie sich noch? Damit kommt das hier und wir halten es mit dem ansprechenden Blick. So. Nicht lang. Sagen wir höchstens zwischen eine halbe und eine Minute ungefähr. Wissen Sie, was ich meine?
Ja.
schlage vor, dass wir diese Meditation noch einmal machen. Dazu möchte ich noch etwas sagen. Wenn wir dieselbe Meditation, das gibt es gar nicht, man drückt sich nur so aus, wenn wir dasselbe Thema noch einmal meditieren, man kann das jeden Tag machen, mit demselben. Wenn Sie so ins meditative Leben hereinwachsen, werden Sie wahrscheinlich, werden Sie eine Meditation finden, die Sie täglich einmal machen, irgendwann. Und wenn man jetzt wiederholt dasselbe Thema meditiert, dann ist es so, dass das zweite Mal das schwieriger geht. Und zwar deswegen, weil wir Erwartungen haben. Wir denken, es wird noch einmal dasselbe passieren. Es passiert nie dasselbe und in der Ansicht, dasselbe existiert auch nicht, überhaupt nicht. Ja, es ist ein Missverständnis in der Sprache, dass dieses Wort dasselbe überhaupt existiert. Es gibt es nicht. Sie kennen Heraklit, ja? Man kann nicht zweimal in denselben Fluss treten, worauf dann ein anderer die Bemerkung gemacht hat. Nicht einmal in einem Fluss kann man, nicht einmal einmal kann man in denselben Fluss treten. Etwas ist noch dazu zu sagen. Natürlich, wir haben das Vormittag gemacht, morgen gemacht, und was wir da erlebt haben, die Besinnung, was wir in der Meditation erlebt haben, auch, wenn wir es das zweite Mal machen, das integrieren wir in die Besinnung. Verstehen Sie, was ich sage? Also die Erfahrungen, die Besinnung, alles, wenn wir jetzt das noch einmal machen, wir machen wieder die Besinnung und in dieser Besinnung, sagen wir, lassen wir hereinfließen alles das, was wir das erste Mal erfahren haben. Und das geht auch so weiter. Wenn Sie das dritte Mal, das 27. Mal machen, auch dann. Gut, machen wir es. Ja, wieder, wir ungefähr so 3-4 Minuten Besinnung. Die Reduktion ist sehr kurz und dann 6-7 Minuten Meditation. Das, ich möchte noch dazu sagen, es kommt immer die Frage, in welcher Position man das macht, also körperliche Haltung. Mein Vorschlag ist, Sie müssen das individuell ausprobieren. Es gibt völlig individuelle Sachen. Der Steiner hat es liegend gemacht, so dass sein Kopf stark unterpolstert war. Ja? Also so irgendwie. Und ja, im Zen-Buddhismus, wie Sie wissen, man ist ganz gerade, aber die Buddha-Statuen, die sind nicht so. Also gerade in San Francisco, im Garten der Zen-Gemeinde, da ist eine Statue vom Buddha, aus irgendwie, die haben aus Indien das bekommen, da sitzt der Buddha in solcher Haltung. Ja, so, ungefähr so, ganz, ganz gekrümmt. Und ich habe den Roshi dann gefragt, ja, wie ist das? Worauf er sehr geschickt geantwortet hat, nämlich, dass wir müssen das so jetzt üben, also in der dieser Haltung. Bei dem Buddha ist es egal. Egal wie er sitzt. Ja. Hat mir sehr gut gefallen und auch eingeleuchtet. Aber jetzt, wenn wir sowas machen, und hier können Sie nicht viele Variationen haben, aber wenn Sie das vor Ort machen, experimentell probieren Sie, wie es jetzt Achtsam das Morgen anders beginnen, das Beste ist, oder nach einer Woche, also immer experimentell das zu bestimmen, das würde ich vorschlagen. Ja, machen wir jetzt das. richtiger Austausch. Inklusive, was wir Vormittag gemacht haben, also da haben nur einige, sind nur zum Wort gekommen, auch wegen der Zeit. Ja.
Ich bin jetzt erschrocken, was Sie sagten, so. Aus dem, was ich da erlebt habe, wie gleite ich aus dem harmonischen raus? Kann ich das so machen?
Ja. Also, es ist nicht angenehm, so zu werden, aber wir müssen hier Kompromisse machen. Auch sonst, wenn wir allein sind, oder auch in einer Gruppe, die ein bisschen zusammen, wie sagt man das, sich gewöhnt hat, zusammen zu arbeiten, dort machen wir es mit offenem Ende. Das heißt, wir sagen nicht 15 Minuten, sondern ein jeder macht so lang, wie er will. Das heißt, wie es ihm gerade geht. Hier müssen wir diesen Kompromiss machen. Wenn Sie geübt sind in dem, dann ist dieses Herauskommen kein Problem. Also da geht das, ich würde sagen, so wie Sie nach und nach hineinkommen, so kommen Sie auch nach und nach hinaus, heraus. Das ergibt sich sozusagen. Natürlich ist das unbequem hier, dass wenn wir jetzt zeitgebunden sind. Wir haben noch sehr viel zu tun. Ja. Auch zum Beispiel, warum wir als Pädagogen oder Heilpädagogen, wozu dient uns jetzt praktisch zum Beispiel das Meditieren? Das werden wir wahrscheinlich morgen besprechen. Und ich werde Ihnen erzählen, wie eine Kinderbesprechung, ich sag mal ganz klar, wo in der Windrater Talschule vor sich geht. Das nicht nur dort übrigens, also, aber das war so die erste integrative Waldorfschule, wo meines Wissens das eingeführt worden ist. Heute sind mehrere Schulen auch in Amerika, Princeton, die Princetonsche Waldorfschule, und das ist schon eine sehr vornehme Stadt. Also der Einstein hat dort gewirkt und noch viele andere, also ganz eine Kolonie von erstrangigen Wissenschaftlern und Philosophen auch, so dass das schon dieses Städtchen hat eine ganz besondere Atmosphäre. Man riecht noch den Einstein dort. Also ganz offensichtlich ist er irgendwie da. Ja, also. Sie können auch vergleichen, wie war es am Morgen, wie war es heute, wie war es jetzt.
Morgen war es viel weniger intensiv, kann man das sagen. Ja. Es war ja als jetzt. Ja. Auch die Besinnung war eigentlich nicht so logisch am Vormittag.
Die was?
Die Besinnung.
Besinnung, ja.
War nicht so logisch. Ja. Es hat mir etwas gefehlt. Mhm. Weil ich dachte, dies ist nahe. Und dann dachte ich, das hat mit mir etwas zu tun. Das muss mit mir etwas zu tun haben. Aber da ist mir das nicht so logisch, zwar nicht so gesagt. Und dann habe ich gedacht, Licht hat einfach keine Form. Und dann habe ich die Meditation angefangen, aber Es war alles ziemlich schwarz und ich habe eigentlich nichts gesehen und ich habe mich nur gekümmert, dass meine Gedanken nicht da sind. Und jetzt habe ich gedacht, dies ist mir nahe, und dann habe ich gedacht, wenn ich etwas denke, dann ist es immer nicht dies, sondern jenes.
Genau, schön.
Und dann ist dies mir so nahe, dass ich das nicht denken kann. Und dann habe ich gedacht, ist heißt, dass es real ist.
Ja.
Es ist etwas.
Es ist
etwas. Ich kann es nicht denken, aber es gibt etwas, was ich nicht denken kann.
Ja.
Und dann Licht, habe ich gedacht, ist unsichtbar. Ich kann es nicht denken und ich kann es nicht sehen. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich jetzt meditieren über etwas, was ich nicht sehen kann. Ich sollte das Unsichtbare sehen, aber das geht nicht. Das ist ein Paradox. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, dann ich warte auf etwas. Ich denke nichts. Und dann ist mir so etwas vorgekommen, so Punkte, weiße Punkte, Linien. Und ich wollte sie weg, die sind nicht weggegangen. Da habe ich gedacht, ja, sollte auch da bleiben. Und dann habe ich gedacht, wo ist das, was ich nicht sehen kann? Das ist hinter mir. Da habe ich versucht, mit meiner Aufmerksamkeit hier hinten zu sein. Und dann ist so eine schwarze Wolke hier herausgekommen. So wie eine Wolke. Eine schwarze, die ist über meinen Kopf und so. Und dann war das am Ende. Und dann habe ich Wärme gefühlt. Da war es warm und etwas gelb. So etwas. Nur ganz wenig.
Ja.
Und so war das. Dann ist das Gelbe auch weg. Und dann habe ich nur diese Wärme gefühlt.
Ja.
Ja, mein Licht, was nie wirklich ein Licht war, sondern mehr eine Farbe, mehr ein Rot, wo ich immer das Bett mit dir
mache. Immer?
Dunkler.
Ja.
Immer dichter, immer kompakter. Ist wirklich fast schwarz, also so ein Mond, was fast schwarz ist. Es liegt da auch wahnsinnig.
Schön?
Es liegt dabei, es wurde nicht so dicht.
Für mich war es heute Morgen einfacher. Ich konnte das alles gut machen mit Zusammenziehen der Wörter, mit Besinnung. Eben war alles da, alles. Die Sehnsucht nach einem Kaffee, die Müdigkeit, Gedanken an meinen Geburtstag. Trotzdem, dies ist Licht. Alles war da.
Jetzt.
Also heute Morgen konnte ich die Aufmerksamkeit besser halten. Hat wieder Kaffee-Müdigkeit dazu.
Ja, das kann sein, deshalb.
Und heute Morgen habe ich mich so warm eingehüllt gefühlt. Ich habe geschwitzt, also mir war richtig warm. Das Licht hier oben rum.
Ja.
Wärme.
Ja.
Für mich ging es auch komplett anders wie heute Morgen.
Bitte schön?
Mir ging es auch ganz anders.
Ganz anders.
Heute Morgen hatte ich ja so dieses mehr ein Gefühl, dass. Ja,
morgen oder jetzt?
Heute Morgen.
Morgen.
Und jetzt war es so, dass ich zwei oder dreimal wie erschrocken bin, aus einem wie in einen Schockzustand war.
Ja.
Ich kam von irgendwo anders her. Ich kam von irgendwo anders her und bin auf meinem Stuhl erschrocken.
Ja.
Schlafen oder ich weiß nicht.
Ja, kann auch sein. Ja, sehr gesund. Das ist, wissen Sie, das ist alles gut zu hören, weil wir Ich glaube, Sie haben schon die Erfahrung, dass alles, was gesagt wird, kam auch bei Ihnen in irgendeiner Form schon vor. Ja, vielleicht ein bisschen anders abgewandelt, aber man kann sich gut hineinschmiegen in das, was, was dann die Berichte sind.
Mir war die Besinnung auch sehr kurz heute Mittag und es war auf einmal so, als wenn die zwei Worte dies ist, so richtig in das Licht reinfliegen würden. Ja. Und dann bin ich in die Meditation gegangen und ich bin auch zwischendurch weggesagt. Ich musste das immer wieder herholen, weil ich zu müde war.
Müde, ja. Ja. Deshalb, ja. Jetzt oder
jetzt,
morgen?
Jetzt.
Morgen?
Und im Morgen war es viel ruhiger.
Ruhiger.
Da strahlte Licht. Und ich
aber das haben Sie nicht erzählt.
Nee. Im Morgen war ich gar nicht.
Ja.
Hatte ich keine Lust.
Ja.
Wenn ich so vergleiche, was für mich an dem Morgen eher Arbeit.
Vielleicht erzähle ich jetzt auch, ich hatte zwei total verschiedene Erfahrungen, ich habe die notiert. Und am Morgen nämlich habe ich Folgendes gemacht, ich habe den Satz so aufgefasst, dass dieses Wort oder diese Idee ist Licht. Verstehen Sie das? Das die Idee dies, oder diese Begrifflichkeit dies, ist Licht. Das, so habe ich es genommen. Und also in der Meditation jetzt schon, und ich habe auch dies als das Losungswort gewählt. Und also die ich kann es auch so ausdrücken, dies ist aus Licht gemacht. Ja. Diese Begrifflichkeit, dies. Ich habe mich da versenkt und zusammenfassend kam dann ein anderer Satz, auch kurz, alles ist Licht. Alles ist Licht. Nämlich in der Nachbesinnung habe ich es eigentlich verstanden, weil wenn wir etwas sehen oder denken oder erfahren, einfach jede Erfahrung ist im Augenblick des Jetzt dies. Und ein Augenblick, jemand hat das schon hier erwähnt, ein Augenblick später ist es schon jenes. Und deshalb alles, alle Dinge, alle Objekte, alle Erfahrungen waren einmal dies. Und das heißt, waren einmal Licht. So alles ist Licht. Also das war Vormittag oder Morgen, am Morgen. Und jetzt habe ich das anders gemacht, nämlich ich habe so mit Licht erkennen wir. Jede Erfahrung ist Licht. Ja? Und dann habe ich ein bisschen genauer hingeschaut. Was für Licht? Was für, ich sage jetzt Lichtarten, aber Sie werden gleich sehen, dass das nicht ganz stimmt. Das heißt, wenn ich jetzt verstehe, ich kann verstehen, denkend verstehen. Und natürlich dieses, das Denken, womit wir verstehen, ist nicht Wort, ist nicht Begriff, es ist das flüssige Denken, nicht gestaltet. Ja, also damit auch, es gibt so eine Meditation auch von mir, die Worte verstehen wir wortlos. Ja, verstehen Sie das? Also wenn ich ein Wort verstehe, das geht nicht durch andere Wörter, sondern durch das wortlose, man könnte sagen, intuitive Denken, verstehe ich ein Wort, die Bedeutung. Und dann habe ich gesagt, ja, ist das die einzige Art, wie man versteht? Und hinter diesem flüssigen Denken ist Fühlen. Ich glaube, darüber haben wir gesprochen. Das Fühlen der Logizität oder Evidenz als verbliebene Rest von dem erkennenden Fühlen, wodurch wir alle, das wir alle gehabt haben als Kleinkinder, wodurch wir gefühlt haben, was Mutter, Vater sagen will. Erinnern Sie sich? Und da suchte ich dann ein Wort. Also womit kann man das charakterisieren jetzt, wenn das Verstehen nicht im flüssigen Denken, nicht einmal im flüssigen Denken ist, sondern im Fühlen? Da kam Wärme, ja, eine erkennende Wärme. Ich habe dann in der Nachbesinnung, habe ich das ein bisschen verarbeitet, wenn wir jetzt so sind, wie wir sind in unserem Körper, wir haben eine Gestalt, ja, eine physische Gestalt, also wie unsere Haut jetzt unseren Körper bedeckt, aber dieser Körper ist wärmer als die Umgebung, solange wir leben. Ja? Und das ist eine Wärmegestalt zugleich dann. Und so wie das Wärmegestalt ist, muss auch eine erkennende Wärme sein, die diese Gestalt, diese Wärmegestalt durch Wärme wahrnimmt. Verstehen Sie? Durch Wärmeempfindung wahrnimmt. Das ist nur Fantasie. Aber es ist, als Bild kann man das so. Und dann dachte ich, ja, also vielleicht geht es noch weiter. Und da ging es noch weiter und es war merkwürdig, weil Sie zwei haben das erwähnt, dass es dunkel wird, dunkler wird. Und diese Erfahrung habe ich auch gehabt, dass merkwürdigerweise dann etwas da ist, eine Kraft, eine verstehende Kraft, die nicht Licht ist und nicht Wärme ist. Ich hatte kein Wort, was das ist. Dann habe ich gesagt, Sein. Das Sein, das ist. Ja. Sein, also ich entlehnte das von Meister Eckhart, weil für ihn ist dieses Wortsein das Höchste, was es überhaupt gibt. Ja, also reines Sein. Und naja, also so ging die Sache vor sich. Weitere? Ja.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wenn man diese Erfahrung mit der Meditation macht, die Interpretation davon ist doch dann trotzdem wieder mit den alten Formen.
Es gibt keine Interpretation. Es gibt nur ein, vielleicht ein, einen zweiten meditativen Satz. Was ich jetzt erzählt habe, das ist, wie soll ich sagen, der, die Suche nach, dem, nach, nach den Worten, womit wir das bezeichnen. Es ist offensichtlich nicht einfach Wärme, so wie wir, also nicht mit Thermometer messbare Wärme, worum es geht. Ja, wenn ich sage, erkennende Wärme, das Gestalt, Wärmegestalt und freie erkennende Wärme fühlen, ja, das ist nicht, mit Thermometer kann man es nicht messen. Diese Wärme, unsere Wärme kann man, ja, aber das nicht, das ist nicht, nicht physisch. Man versucht da in, doch näher zu kommen in Worten. Sie haben recht, also der, man versucht das. Es ist, letztlich kann man es nicht. Also wenn Sie solche Texte lesen, wie zum Beispiel Meister Eckhart, der das verzweifelt versucht hat, sind eigentlich ohne Meditation sind die Texte nicht verständlich. Wenn ich das meditiere, dann verstehe ich, was er meint. Ja. Sonst ist das, bleibt abstrakt. Ja, ja, jetzt möchte ich Ihnen etwas über das Wort Wüste erzählen. Wissen Sie, was Wüste ist? Und das kommt, das Wort kommt des Öfteren im Neuen Testament und auch im Alten Testament vor. Ganz besonders im Neuen Testament heißt es, wenn der Johannes der Täufer gefragt wird, wer bist du, dann letztlich sagt er, nach, wenn man ihn so drückt, bist du das oder bist du nicht, bist du das oder das, er sagt nein, nein, nein. Er ist nicht der Christus, er ist nicht ein Prophet, er ist nicht ein Engel. So. Und dann fragen sie ihn, also dann, was bist du? Da sagt er, ich bin eine Stimme in der Wüste, sagt er. Und das ist ein Zitat, nämlich ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40 bei Jesaja. Aber da heißt es etwas anders, da heißt es Folgendes. Also der, im Neuen Testament sagt der Täufer, ich bin eine Stimme in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Jesaja sagt, ich bin eine Stimme, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Verstehen Sie? Als ob die Interpunktion sich anders gestaltet hat, aber das ist eindeutig im Alten Testament. Das heißt, ich bin eine Stimme, Doppelpunkt, bereitet in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Es geht weiter. Alle Hügel sollen sich erniedrigen, alle Täler sollen aufgefüllt werden. Das heißt, es soll eben werden. Das ist die Wüste. Verstehen Sie, was die Wüste ist jetzt? Das ist das Wort für die Leere. Ja? Das alttestamentarische Wort für die Leere. Deshalb wandern die Juden 40 Jahre lang in der Wüste, nachdem sie aus Ägypten herausziehen. Und der Herr wird nach der Taufe in die Wüste versetzt, wo er durch die Versuchungen geht. Ja. Und Wüste heißt eigentlich das Wort für die Leere oder für das Nichts. Ja. Das heißt im Alten Testament, und das eigentlich, man weiß nicht, wie das sich geändert hat, vom Alten zum Neuen Testament, denn schon in der ersten griechischen Übersetzung, heißt Septuaginta, heißt es für den Täufer: Ich bin eine Stimme in der Wüste. Steiner sagt, in der Einsamkeit, in der Wüsteneinsamkeit, das ist ein schönes Wort, Wüsteneinsamkeit. Wenn Sie Eichendorff kennen, der hat so ein Wort, Waldeinsamkeit, Feldeinsamkeit. Es kommt bei Eichendorff vor, diese Worte sind fantastische Zusammensetzungen und bedeuten, ja, was bedeutet das? Waldeinsamkeit. Einsamkeit im Wald, Wüsteneinsamkeit in der Wüste und Feldeinsamkeit. Herrlich, ja, ganz. Also, es ist schon fast Musik. Dann wird es Musik. Zum Beispiel Waldeinsamkeit, das kommt in einem Schumann-Lied vor, ein Eichendorff-Text. Natürlich, wird vertont von Schumann. So was. Warum ich das erzähle? Weil unsere nächste Meditation wird eine Bildmeditation sein. Und in diesem Bild, es gibt statische Bilder, es gibt solche meditative Bilder, in denen etwas geschieht. Ist das verständlich? Trotzdem sind das Bilder. Wie auch Märchen Bilderserie sind. Man muss ein Märchen vorstellen oder man hat nichts davon. Das ist auch ein Problem bei unseren Kindern, die sehr viel vor dem Fernsehschirm sitzen. Die können nicht Märchen genießen, weil sie nicht vorstellen können, zu viele fertig gemachte Bilder bekommen. Deswegen ist eine andere Sache, wie man da denen hilft. Wollen Sie wissen, weil es kommt immer mehr vor, dass ganz kleine Kinder schon nicht mitmachen bei Märchen, sich langweilen. Und natürlich langweilen sie, wenn sie es nicht vorstellen, und sie können es nicht vorstellen, weil sie überfüttert sind mit fertig bekommenen Bildern. Und das Remedium ist dann, man lässt diese Kinder das Märchen spielen. Das heißt, man verteilt die Rollen. Du bist der Prinz, du bist die Prinzessin, du bist die Hexe und was weiß ich. Also alles. Man muss auch zeigen, also der Pädagoge muss zeigen, wie man spielt, wie man Hexe ist, wie man Prinzessin ist, wie man Wolf ist zum Beispiel, wie man Großmutter ist. So. Und dann lässt man die spielen. Das machen sie sehr gern. Wenn sie 2, 3 Märchen gespielt haben, bekommen sie zurück die Fantasie. Weil auch beim Spielen muss man vorstellen. Verstehen Sie, es ist nicht fertig. Also diese Spiele, diese Vorstellungsspiele sind ungeheuer wichtig, auch wenn die Kinder selber Rollen spielen. Rollenspielen ist ungeheuer entwicklungsfördernd. Ich habe das von meinen Kindern gelernt. Die spielten leidenschaftlich, dass sie Schwester sind. Sie waren auch, ja, 2 Mädchen. Aber im Spiel waren sie ganz andere Schwestern. Auch die wussten haargenau, wie man gute Schwester ist. Ja, also im Spiel. Nämlich, also die haben das ausprobiert, auch wenn sie dann gespielt haben, jetzt zanken wir im Spiel. Was für ein stilistisch ausgearbeitetes ja, Gezänk war das, also herrlich. Dann spielten sie mit der Mutter, spielen sie, du bist die Mutter und ich bin das Kind. Aber im Spiel ganz anders. Und wenn Kinder solche Rollen spielen, dann erhalten sie zurück die Fantasiefähigkeit. Weil sie müssen da die Fantasie betätigen. Wie bin ich eine gute Schwester? Oder wie bin ich ein Kind? Ja, und wie bin ich eine Mutter zum Beispiel? Oder der Verkäufer und der kauft, wie heißt das? Der Käufer auch. Ja, das sind strenge Rollen, muss man einhalten, und dazu gehört Fantasie. Ja, verstehen Sie das? Also unsere, das machen wir jetzt aber nicht, weil die Zeit erlaubt es nicht mehr. Wir machen morgen diese Bildmeditation, aber anstatt dessen erzähle ich die Kinderbesprechung. Diese Kinderbesprechung ist ein Modell. Und sie hat die Eigenschaft, dass sie meditativ vor sich geht. Natürlich beobachtet man das Kind und man nimmt wahr, wie das Kind aussieht, wie es spielt, wie es geht, wie was für einen Gang das Kind hat und so weiter. Alles das, was Sie als Waldorfpädagogen schon wissen und gelernt haben. Aber die eigentliche Kinderbesprechung geht dann von dem weiter und geschieht auf folgende Weise. In dieser Schule aus dem Princeton, auch in noch anderen Schulen, dass es wird vom Kind werden Bilder geboten, natürlich erzählt. Wie die Klassenlehrerin erzählt, andere Lehrer erzählen. Manchmal, und es ist erwünscht, dass bei der Kinderbesprechung die Eltern eingeladen werden, wenn es geht, weil das Kind, die meisten Kinder benehmen sich völlig anders zu Hause als in der Schule zum Beispiel, das ist ja bekannt. Ja, und dann, wenn nur aus der Schule diese Darstellungen kommen, wie sich das Kind in verschiedenen Situationen benimmt, dann bleibt die andere Seite, wie benimmt er sich zu Hause, weg. Ist nicht ein volles Bild. Also es werden Bilder erzählt, ohne Wertung. Ja, nicht das ist gut, das ist nicht gut, sondern auch in der Melodie soll keine Wertung sein. Verstehen Sie, was die Melodie der Darstellung ist? Sondern nur ganz objektiv, soweit es möglich ist. Und also wie benimmt sich das Kind im Freien? Weil in dieser Schule beginnt der Tag, die erste Stunde verbringen Sie im Freien. Im Garten oder der Wald ist sehr nahe, sie arbeiten im Wald, die ganze Schule, und erst nach einer Stunde gehen sie in das Gebäude, wo sie dann ein jeder berichtet, was er gemacht hat, draußen. Also wie benimmt sich das Kind draußen, wie benimmt sich beim Singen, beim Turnen, beim Schreiben, beim Malen, beim Rechnen und so weiter. Also sehr vielfältig die Bilder. Und diese Bilder können ergänzt werden durch andere Lehrer, also nicht nur die Klassenlehrerinnen und Lehrer, sondern auch andere. Und dann, wenn diese Bilder da sind, dann kommt ungefähr eine halbe Stunde Schweigen. Es wird nicht diagnostiziert. Kind ist so oder so, sondern eine halbe Stunde Schweigen, in welcher Zeit die Lehrer versuchen, den Stil des Kindes herauszufühlen aus den gegebenen etwa 10 Bildern. Weil hinter allen diesen Bildern ist ein Kind. Das heißt, alle diese Bilder müssten, wenn sie gut geschildert sind, müssten denselben Stil ausdrücken. Stil heißt fühlen. Das habe ich Ihnen schon gesagt, oder nicht?
Ja.
Ja. Also, wenn ich erkenne, das ist Rembrandt, ja, dann fühle ich es, ich kann es nicht begründen. Oder wenn ich erkenne, das ist Haydn, dann fühle ich es, habe Haydn-Gefühl. Ja. Und so ist es auch mit jedem Menschen. Deshalb habe ich gesagt, nur mit erkennendem Fühlen kann man einen Menschen erkennen, nicht durch Denken. Geht nicht. Die Begriffe sind allgemein und der Mensch ist einzigartig. So, deswegen. Und wenn jetzt die Lehrer versuchen, aus den gegebenen Bildern herauszufühlen, das gemeinsame Fühlen, das der Stil dieses Kindes ist. Jetzt, also wo es Probleme zeigt, das Kind. Es ändert sich auch mit der Zeit. Wenn jetzt ein Lehrer dieses Gefühl hat, sagen wir, wie soll das Kind heißen? Julius. Ja. Julius Gefühl hat, ein Lehrer bekommt dieses sehr einzigartige, scharfe Gefühl, so fühlt sich Julius an, ja, so, das ist sein Stil, sein Wesen. Dann macht er Folgendes, er konzentriert sich, das ist eine zweite Stufe des Meditierens, er konzentriert sich auf dieses Julius-Gefühl. Ja. So, aus diesem sich konzentrieren auf dieses Gefühl, kommen andere Bilder, nicht die gegeben worden sind, sondern andere Bilder, die zeigen, was mit diesem Kind zu tun ist. Eigentlich ist das ein falscher Ausdruck. Sie zeigen, wonach dieses Kind durstet. Verstehen Sie das? Ja. Also vom Kind aus gesehen, wie Henning gesagt hat, das Kind sagt uns, was zu tun ist. Ja, wie sagt es? Nicht mit den Worten sagt es. Das können die wenigsten Kinder sagen, sondern sie zeigen es. Und am besten zeigt sich das in diesem Stilgefühl. Da ist drin, was das Kind will. Verstehen Sie? Das Wesen des Kindes will. Wenn jetzt ein Lehrer zu diesem Punkt kommt, dass er diese zweite Bilder hat, die zeigen, was wäre am besten mit diesem Kind zu tun oder wonach hungert es, wonach durstet es, dann steht er auf und sagt es. Und sagt es. Und meistens ist es so, dass also das Kollegium in der Windrather Fahrschule, die besteht so aus 35 Lehrern und meistens drei, vier kommen mit einem Vorschlag, der so entstanden ist, wie ich es erzählte. Und meistens kommen sie mit denselben Vorschlägen oder mit solchen, die einander ergänzen. Und die anderen Lehrer sagen, ja, es kam noch nie vor, dass einer etwas total anderes vorgeschlagen hat. In den 10 Jahren, seitdem das so geht in dieser Schule. Ich muss dazu hinzufügen, in dieser Schule meditieren die Lehrer und die Konferenz beginnt mit einer Übung, entweder eine Konzentrationsübung oder so wie Morgengebet oder mit einer Meditation. Daher ist auch die Konferenz viel kürzer und weniger langweilig und weniger ermüdend. Sie allgemeine, allgemeine Erfahrung, wenn Sie mit einer Übung beginnen. Nämlich. Und jetzt, wenn die Lehrer, es kam noch nie vor, dass sie nicht einig waren. Also dass der eine sagte Plus und der andere sagte Minus. Ja, das kam mir vor. Ergänzend, ja, ich war anwesend vielleicht fünfmal bei solchen Kinderbesprechungen. Manchmal waren die Eltern da und der, es passierte auch, der Lehrer schlägt etwas vor und die Eltern sagen, das machen wir schon. Ja, also die Elternschaft ist in dieser Schule ungeheuer verbunden mit der Schule. Also sie steht hinter der Schule wie ein Phalanx. Also unterstützt alles. Kein Gegensatz zwischen Lehrerschaft und Eltern, wo das eine integrative Schule ist. Das heißt, in jeder Klasse sind 10-15% schwierige Problemkinder, behinderte Kinder auch. Ja. Zwei Lehrer in der Klasse, immer. Also, das ist die Kinderbesprechung. Es wird nicht über das Kind gesprochen, also so diagnostisch, es wird nur über das Kind gesprochen, wenn die Bilder geschildert werden, wie sich das Kind verhält. Zum Beispiel, wie verhält es sich mit anderen Kindern? Das ist immer ein Punkt, das wichtig ist. Also, was sagen die anderen Kinder zu diesem Kind? Wie verhalten sich die anderen Kinder zu diesem Kind? Sehr charakteristisch das. Also es wird nicht, wissen Sie was, nicht gemacht, nicht geurteilt. Ist das verständlich? Es wird nicht über das Kind gesprochen, so und so und so, und der, was weiß ich, der Ätherlei passt nicht zum Astralen. Das ist kein Witz, das habe ich gehört schon, ja, in Waldorf. Waldorf-Gebüsch. Ich hab dann sofort noch, darf ich Ihnen das noch erzählen? Es geschah in Amerika, war ein internationaler Kindergärtner im Kongress und ein Arzt und ich waren die Hauptredner. In einer Pause kommt eine Kindergärtnerin zum Arzt, ich stehe dabei, und sagt, also spricht über ein Kind, das so und solche Probleme hat, was kann das sein? Jetzt macht der Arzt Folgendes, wissen Sie, es könnte sein, dass der Ätherleib und der Astralleib nicht sich genau zusammenfügen. Na, das war mir zu viel, weil nämlich... Ich weiß, dass das bei keinem Menschen der Fall ist. Das ist nie der Fall, dass ich so. Und dann habe ich mit tödlicher Ernst habe ich gesagt, und denken Sie nicht, dass auch der Satmalaib da eine Rolle spielt. Satmalaib. Guckt mich an und gucke zurück, also erwartungsvoll. Und so nach einer halben Minute sagt er, maybe. Worauf ich schnell noch fünf andere Leiber herausgefunden habe, die wir auch noch haben. Also nicht alle haben natürlich, es gibt ganz hohe hochentwickelte Menschen. Sagt mal, hat dann jeder, das ist zwischen dem Astralleib und ich eingeschoben. Dann habe ich noch einen Leib gefunden, Frustralleib. Der kommt in Schwingung, wenn wir frustriert sind. Also dann bis morgen.
Bis morgen.